Wer ist ein Gott wie du? Ich weiß nicht, ob wir zu den Leuten gehören, die darüber noch staunen können. Ich bin so in den letzten Tagen in so einem Wechselbad der Gefühle. Ich bin eigentlich kein Gefühlsmensch. Ich bin eigentlich einer, der rational unterwegs ist und auf der gedanklichen Ebene, Sachebene Dinge dann distanziert beobachten kann, sich damit schützt. Und wir haben gerade gehört, wir haben einen Gott, der barmherzig ist. Und wir hatten eine Jahreslosung letztes Jahr: Werdet barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Wo ich gesagt habe: Papa, ich möchte nicht mehr so unterwegs sein, wie ich das immer mein Leben lang gemacht habe. Distanziert. Ich möchte, dass mir Dinge zu Herzen gehen, weil sie dir zu Herzen gehen. Und ich merke, dass ich damit noch nicht wirklich gut klarkomme. Gerade in einer Weltsituation, in der es drüber und drunter geht. Ich war jetzt eine Woche in Rade vom Wald, auf einer Pastorentagung, habe eigentlich eine Woche keine Nachrichten geschaut. Und als ich dann am Freitagabend nach Hause kam, war ich erschüttert über die Bilder, die man dann plötzlich im Fernsehen sieht, von Leichen, die vor einer Woche noch abgedeckt waren, gepixelt. Und jetzt wurde in den Tagesthemen das gezeigt, wo ich dachte, was tut sich da gerade? Bilder, die vielleicht abstumpfen, mich haben sie auch wachgerüttelt. Wir hatten am Donnerstagabend in Rade vom Wald den sogenannten festlichen Abend. Da feiern wir Pastoren, wie Gott uns durchgetragen hat, manche mit Jubiläen. Und dann nachmittags bekamen wir dann die Nachricht, dass die erste ukrainische Familie in die Jugendbildungsstätte kommt. Und das war sicherlich für die auch so ein Kulturschock. Sie kommen gerade aus dem Kriegsgebiet und kommen rein abends und da sitzt so eine Horde von Pastoren und kaltes Buffet, warmes Buffet, festlich. Ich habe mich versucht reinzudenken und ich denke, das ist heftig, was gerade abgeht. Und ich merke, wie ich als Pastor, als Prediger immer wieder Worte mache, Worte machen muss. Und mir fällt es zunehmend schwerer, Worte zu machen. Und ich möchte nochmal bei dem anknüpfen, was wir am Anfang gesungen haben. Vielleicht hast du es mitgenommen. Ich fand das ein starkes und herausforderndes Lob- und Anbetungslied. Gerade im Blick auf unsere Zeit, in der wir heute sind. Vielleicht darf ich das nochmal in Erinnerung rufen. Komm und lobe den Herrn, meine Seele. Sing, bete den König an. Sing wie niemals zuvor für ihn und bete den König an. Das ist eigentlich eine gute Tradition, das hat der König David selber praktiziert. In vielen seiner Psalmen redet er zu seiner Seele. Und das tut gut, wenn wir zu unserer Seele reden und nicht nur ihr zuhören, wenn sie versucht, ihre Eindrücke zu verarbeiten. Dass wir sagen, angesichts dieser vielen Bilder, angesichts vieler Not in unserem persönlichen Leben, in unseren Familien, in unserem Volk, in dieser Gemeinde, in dieser Welt, dass wir sagen, sing meine Seele, bekomm den in den Blick, der es wert ist, dass wir ein Loblied anstimmen. Es wird ja betont, den wir anbeten, dem wir singen, ist der König. Und König sein heißt, die Regentschaft zu haben, zu regieren. Und das will ich mir heute Morgen bewusst machen, in diesem Chaos dieser Welt. Der Gott, dem wir gehören, der Gott, dem wir anbeten, ist der König. Ich würde sagen, die meisten Menschen in dieser Welt bekommen das nicht mit, ignorieren das oder wollen das auch gar nicht wahrnehmen. Aber wir, die wir es gesungen haben, haben gesagt, meine Seele, ich will es wahrnehmen, ich will es annehmen und ich will anbeten. Dieser Gott ist mein König und er hat das Sagen in meinem Leben. Er darf regieren über mein Denken, über mein Fühlen, über mein Handeln. Lobe den Herrn, meine Seele. Wie geht das, wenn man in Not ist? Ich frage mich immer meine Geschwister in Russland, denen es nicht gut geht, meine Geschwister in der Ukraine, denen es nicht gut geht, denen es noch schlechter geht. Wie geht das in solchen Situationen? Wir haben heute den Gebetstag für bedrängte und verfolgte Christen. Wie geht das, in der Verfolgung, in der Bedrängung zu loben? Ich glaube, das kann nur einer, der wirklich diesen Gott kennt, wo das nicht eine Routine ist, wo das nicht nur einfach eine Pflichtkür ist, wo das nicht einfach nur Tradition ist, weil man das so macht, weil ich das als Kind schon so gelernt habe. In den Krisen unseres Lebens, wenn alles wegbricht, kannst du diesen Gott nur dann loben, wenn du ihn kennst. Und wenn du ihm vertraust. Und wenn du gegen dein Gefühl weißt, wie er ist und was er vorhat. Ein neuer Tag und ein neuer Morgen und wieder bringe ich dir mein Lob. Was auch vor mir liegt und was immer auch geschehen mag, lass mich noch singen, wenn der Abend kommt. Schon etwas vorsichtiger mit Recht. Ich kann nicht sagen, auch heute Abend will ich noch singen. Es ist Gnade Gottes, wenn ich heute Abend das singen kann, ganz gleich, was heute passiert ist. Aber so sind wir heute Morgen angetreten mit dem ersten Lied. Dass wir sagen, wir wollen diesen Gott anbeten, wir wollen ihm singen und ganz gleich, was passiert, heute, morgen, in diesem Jahr. Und bei diesen ganzen Schreckensnachrichten weiß ich nicht, was in diesem Jahr noch kommt. Lass uns singen am Ende dieses Tages, am Ende des Jahres, wenn wir es erleben. Du liebst so sehr und du vergibst geduldig. Und das ist jetzt die Begründung, warum einer loben kann, auch in den Nöten. Weil er liebt, weil ich glaube, auch wenn ich es nicht fühle, dass Gott liebt. Und dass er bei all dem Versagen, auch bei meinem Versagen, bei deinem Versagen, dass er vergibt. Du schenkst Gnade, Trost und Barmherzigkeit. Von deiner Güte will ich immer singen. 10.000 Gründe gibst du mir dafür. Ist, glaube ich, gar nicht leicht, Güte Gottes zu entdecken, wenn du einen Alltag hast, der so ganz anders sich anfühlt und ganz anders ausschaut. Da braucht es immer wieder diesen Blickwechsel. Wer ist so ein Gott wie du, haben wir gerade gesungen. Gott, ich möchte dich sehen. Gott, ich möchte dich erfahren. Wir haben heute das Abendmahl, schmecken und sehen die Güte und Barmherzigkeit unseres Gottes. Und wenn am Ende die Kräfte schwinden, wenn meine Zeit dann gekommen ist, wird meine Seele dich weiter preisen. 10.000 Jahre und in Ewigkeit. Ein Loblied in einer schwierigen Welt mit einem Hoffnungshorizont. Diese Welt ist nicht das Letzte. Und das Leid in dieser Welt ist nicht das Letzte. Und unser Sterben, wenn es daran angeht, und ich sehe die Leichen vor meinem Auge, die nicht friedlich in ihren Betten gestorben sind, sondern auf der Straße liegen und keiner beerdigt sie. Und wenn die Kräfte schwinden und meine Zeit gekommen ist, will ich mit meiner Seele dich weiter preisen. Weil du es würdig bist, weil du gegenwärtig bist und weil du eine Zukunft eröffnest, die jenseits des Grabes reales Leben für uns bedeutet, wenn wir zu Jesus gehören. Ich möchte dich fragen, wie du heute Morgen dazu stehst, wie du unterwegs bist mit diesem Gott und ob du ihn kennst. 10.000 Gründe hätten wir, ihn zu loben. Ich möchte in den einen vertiefen, der gerade schon angeklungen ist, der ja auch hier für diesen Sonntag, der zweite Sonntag in der Passionszeit, der eben ein Bibelwort zur Grundlage hat aus den Psalmen, Psalm 25, Vers 6. Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit. Wir haben gerade gehört, Barmherzigkeit gehört zu dem Wesen Gottes und es ist eigentlich komisch zu sagen, Gott, gedenke daran, dass du barmherzig bist. Er ist barmherzig. Und manchmal habe ich den Eindruck, es ist wichtig für uns, dass wir daran denken, wie er ist. Und dass wir dann mutiger kommen und sagen, Gott, ich habe erkannt, so bist du. Und bitte, gedenke daran, du bist und bleibst der Barmherzige. Und Barmherzigkeit ist ja dann bei Gott nicht einfach ein Mitgefühl, das dann irgendwie auf der Gefühlsebene stecken bleibt, sondern er hat sich, und das ist der Wochenspruch für diese Woche, aufgemacht in Jesus Christus. Römer 5, Vers 8. Gott erweist seine Liebe und man kann auch sagen, und seine Barmherzigkeit zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Also Liebe Gottes ist eine Liebe, die Sünder liebt, Versager liebt, Rebellen liebt, Feinde liebt. Und Gott tut das in einer Weise, dass es ihm zu Herzen geht. Barmherzig hat ja in dem Wort selber dieses Wort Herz und Arm. Und bedeutet eigentlich nichts anderes, als dass wir einen Gott haben, der ein Herz für die Armut des Menschen, für das Elend des Menschen hat. Gott hat sein Herz bei den Elenden. Und es geht ihm zu Herzen, dieser Gott, der diese Welt gemacht hat, der uns beide gemacht hat, sieht uns. Und er empfindet etwas, wenn er uns sieht. Er empfindet heute Morgen etwas, wenn er in diese Welt hineinschaut. Erbarmen. Im Hebräischen wird ein Wort gebraucht, ich werde es wahrscheinlich nicht richtig aussprechen, Rechem, das ein starkes Bauchgefühl beschreibt. Also ein tiefes Mitgefühl, das förmlich die Eingeweide zusammenkrampfen lässt. Das ist Barmherzigkeit. Und das sind natürlich nur Bilder, aber Gott fühlt. Das Eingeweide krampft sich zusammen. Das ist ein Wort, was mitunter beschreibt, die Geburtswehen einer Mutter. Ich habe es nur vom Sehen noch in meinem Sinn, was das bedeutet. Ich habe es ja selber nicht erlebt. Aber das sind Schmerzen. Und Schmerzen, die was Neues hervorbringen, neues Leben in diese Welt bringen. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, vielleicht ist das Leid und die Schwierigkeiten unseres Lebens und das Leid und die Schwierigkeiten dieser Welt eine schmerzhafte Phase, die was Neues einleitet. Es gibt dieses tolle Wort, kann eine Mutter etwa ihren Säugling vergessen? Hat sie nicht Erbarmen mit dem Kind? Da kommt dieses Wort. Nicht, wenn du das Kind zur Welt gebracht hast, diese Schmerzen durchlitten hast und das neue Leben in der Hand hältst und zu wissen, dass was im Leib der Mutter herangewachsen ist, ist von Gott gemacht, gewollt. Und Gott identifiziert sich mit Müttern. Und er sagt, da empfinde ich wie eine Mutter. Hat sie nicht Erbarmen mit dem Kind, das sie geboren hat, selbst wenn sie es vergessen würde? Wenn Mütter es vergessen, habe ich früher nicht für möglich gehalten. Wir wissen, in den letzten Jahren ist das immer wieder passiert. Selbst wenn sie es vergessen, sagt er, ich nicht. Sieh, ich habe dich in meiner Handfläche gezeichnet. Gott hat uns bereitet im Leib unserer Mutter. Und er hat, wenn er uns anschaut, Empfindungen. Tiefen Erbarmens. Und er sagt, ich sehe dich auch heute Morgen. Und ich weiß drum in deinem Leben. Und viele von euch haben Krankheit, Probleme. Und Gott sagt dir heute Morgen, ich vergesse dich nicht. Meine Eingeweide drehen sich um, wenn ich dich sehe und ich werde handeln. Gott ist ein Gott, der sieht, der fühlt, was er sieht. Und der dann tut, was dran ist. Da habe ich manchmal den Eindruck, dass er in seiner Barmherzigkeit nicht immer sofort handelt. Ihr kennt diesen Hiob, von dem es dann heißt im Jakobusbrief. Also Hiob ist ja diese Geschichte, wo Gott zulässt, dass der Teufel, der Diabolos, der Widersacher, dem Hiob eine Menge Leid zufügen kann. Verlust von materiellen Dingen. Verlust seiner Kinder, er verliert Kinder, Verlust letztlich seiner Ehefrau, die sagt, sag Gott ab, die sich gegen ihn stellt und der dann schwer zu leiden hat, weil er nicht wusste, was passiert. Und jetzt sagt der Jakobus, denn wir schätzen jene glücklich, die im Leiden durchgehalten haben. Ihr kennt die Geduld Hiobs und wisst, wie der Herr alles zu einem guten Ende führte. Denn der ist voll Mitgefühl und Barmherzigkeit. Ich glaube, wir kennen Gott zu wenig, dass wir hinter solchen schwierigen Situationen etwas entdecken von der Liebe Gottes, von dem Erbarmen Gottes, von dem Mitgefühl Gottes. Gott sagt, ich weiß und ich empfinde mit. Und es wird am Ende des Hiobsbuch ja deutlich, dass er auf dem Aschenhaufen mitsitzt, ohne dass sich etwas verändert hat. Und diese Schmerzen, die Hiob durchleidet, ein Durchbruch wurde zu einer ganz neuen Tiefe, einer Gottesbeziehung, wo er sagt, früher habe ich dich nur vom Hörensagen gekannt. Jetzt haben meine Augen dich gesehen. Kann es sein, dass das Leid deines Lebens vielleicht gerade dazu dient, dass Gott dir helfen möchte, durchhelfen möchte, zu einer neuen, tiefen Gottesbeziehung, die eine Tragkraft beinhaltet, sodass du selbst in den Tiefen deines Lebens singen kannst. Besingen kannst die Güte und Barmherzigkeit deines Vaters im Himmel. Er liebt wie ein Vater und fühlt wie eine Mutter. Und ich habe das Bild vieler Mütter vor Augen, wo ich immer sage, wie können die mit so einer Hingabe, mit so einer Leidenschaft mitleiden mit ihren Kindern? Und das ja nicht nur am Anfang, am ersten Tag der Geburt, sondern bis zum letzten Tag. Manche überleben ihre Kinder, wie grausam. Und sie leiden mit. Und Gott sagt, ich bin doch mehr als eine Mutter. Zweifle nicht daran, dass Gott dich nicht sieht. Er sieht dich. Und was er sieht, fühlt er. Und aus dem, was er fühlt, handelt er. Das ist Barmherzigkeit. Liebe in Aktion. Für mich war das im Gedenken daran an seine Barmherzigkeit auch im Alten Testament, das sind ja alles Worte auch schon hier im Alten Testament. Also Gott hat sich nicht erst im Neuen Testament gewandelt, er ist der Barmherzige. Und bei seinem Volk, ihr wisst, das Volk Israel ist ja nach Ägypten gekommen und ihnen ging es lange gut, sie wurden zu einem großen Volk und dann kam Druck, sie wurden versklavt und der Druck wurde immer mehr. Warum? Sie haben sich verloren im Alltag, in dieser Welt. Sie haben nicht mehr nachgedacht, dass sie eigentlich das Volk Gottes sind und dass Gott ihnen versprochen hat, ich will euch in ein neues Land bringen. In ein Land, wo Milch und Honig fließt. Aber denen ging es gut in Ägypten und keiner hat mehr danach gefragt, wo ihre eigentliche Bestimmung, ihre eigentliche Berufung ist. Und sie kommen unter Druck. Und auch hier ist wieder der barmherzige Gott am Werk, der unter Druck bringt, sodass sie anfangen zu schreien und zu rufen und dann Gott sagt, ich höre euch und ich sehe euch und ich handle. Und dann beruft er den Mose, damit er sein Volk erlöst, damit er seinem Volk, das nun plötzlich wusste, sie haben eine Bestimmung, die über das Normale rausgeht, über den Alltagstrott hinausgeht, eine Bestimmung in der Gegenwart Gottes zu leben, in dem Land Gottes zu leben, in dem Gott König ist und regiert. Er beruft den Mose, dass er dieses Volk dahin führt. Und Mose fühlte sich schlichtweg überfordert. Ich fühle mich überfordert in dieser Welt. Ich fühle mich überfordert, barmherzig zu sein. Ich fühle mich überfordert, zu helfen. Und verstehe den Mose, dass er sagt, ich kann das nicht. Und Gott sagt, du kannst, denn ich bin mit dir. Wir sagen vielleicht, wir können das nicht, aber Gott sagt, du kannst. Ich bin mit euch. Und Mose sagt, wer bist du? Was soll ich den Leuten sagen, wenn sie mich fragen, wer du bist? Und Gott sagt, ich bin, der ich immer bin. Sag ihnen einfach, ich bin, hat mich zu euch gesandt. Ich bin heißt, ich bin die letzte Wirklichkeit. Vielleicht kriegen wir das heute nicht mehr auf dem Schirm, aber die letzte Wirklichkeit ist Gott. Gott regiert. Er ist. Ob du ihn wahrhaben willst oder nicht. Gott sagt, ich bin. Ich bin da. Ganz gleich, wo du bist. Ich bin da. Und ganz gleich, was passiert, ich bin für dich da, ich bin für dich. Wir sollten das wieder mitkriegen, wer unser Gott ist. Und wieder ganz bewusst uns danach sehnen und ausstrecken, mit ihm zu leben, in seiner Gegenwart zu wandeln. Das ist das, was Mose dann beschäftigte. Er hat viele Wunder erlebt, er hat viele Krisen erlebt. Und er kam an den Punkt, wo er sagte, Gott, ich will nicht weiterziehen mit diesem Volk, wenn ich nicht weiß, dass du dabei bist. Und damit ich es weiß, lass mich sehen, wie du bist. Ich möchte deine Herrlichkeit sehen, deinen Lichtglanz. Ich wünschte mir auch, dass wir das klarer sehen, dass Gott Realität ist. Dass wir ihn spüren, dass wir ihn vor Augen haben. Und Mose handelt eigentlich mit Gott und er holt das Maximum raus, dass Gott sagt, du, ich kann dich nicht mein Angesicht sehen lassen. Du würdest sterben. Was ich machen kann, ist, ich stelle dich an eine Felsspalte, halte meine Hand darüber, dann gehe ich vorbei und darfst du hinter mir herschauen. Das hat Gott dann gemacht. Und dann ist das, was mich fasziniert. Sagt Gott, ich will an dir vorüberziehen, damit du sehen kannst, wie gütig und barmherzig ich bin. Gott will sich zeigen. Und er zeigt sich als der Gütige und Barmherzige. Meinen eigenen Namen, der Herr, das ist der Name, mit der auch in diesem Wort hier, der Herr, gedenke Herr an deine Barmherzigkeit auftaucht, immer wenn er in Großbuchstaben ist, steht eigentlich dieses Wort Yahweh, der ich bin. Und diesen Namen werde ich vor dir aussprechen. Und jetzt kommt dieser Inhalt, was dieser Name in sich verbirgt. Sein Name ist: Ich erweise meine Gnade, wem ich will, und über wen ich mich erbarmen will, über den werde ich mich erbarmen. Ich bin der Erbarmer. Und er zog an Mose vorüber und verkündete: Ich bin der Herr, der barmherzige und gnädige Gott. Meine Geduld ist groß, meine Liebe und Treue kennen kein Ende. Sein Name ist Barmherzigkeit. Ich bin der erbarmende und gnädige Gott. Hast du diesen Gott in dieser Weise auf dem Schirm? Bist du mit diesem Gott in dieser Weise unterwegs? Als Mose das so erlebte, wie der Name vor ihm ausgesprochen wurde, wie Gott an ihm vorüberging, ging er dann wieder runter zu seinem Volk. Und die Begegnung mit Gott hat ihn verändert. Sein Angesicht leuchtete so stark, dass die anderen das nicht aushielten. Sie haben ihm eine Decke über den Kopf getan. Das ist unser Gott. Und Jesus sagt: Ich möchte, dass er mich anschaut. Ich bin dieser Ich Bin. Ich bin gekommen, um euch zu retten, zu erlösen, in diese neue Zukunft zu bringen. Und ich handle heute schon. Wenn er mich anschaut, dann werdet ihr verwandelt von einer Herrlichkeit zur anderen. Und wenn Gott sagt: Ich bin der Barmherzige. Und wenn ihr mit mir lebt, dann sollt ihr genauso barmherzig werden. Also mein Lichtglanz soll euch prägen. Was bedeutet das für uns, wenn wir in dieser Welt barmherzig sein sollen? Wie der Vater barmherzig ist. Ich möchte nächste Woche mit euch darüber nachdenken. Ich möchte jetzt eigentlich in den nächsten Minuten vor dem Abendmahl einfach nur euch nochmal Gott vor Augen führen in seinem Lichtglanz. Dieser, der so herrlich ist, sagt: So spricht der Hohe und Erhabene, der in der Ewigkeit wohnt, der, dessen Name der Heilige ist. Ich wohne an der hohen und heiligen Stätte und bei denen, die einen zerschlagenen und gedemütigten Sinn haben, um die Gedemütigten neu zu beleben und die zerschlagenen Herzen wieder aufleben zu lassen. Gott hat sein Herz bei den Elenden, die zerschlagen sind, die müde sind, entmutigt sind. Und Gott sagt: Und ich komme aus der Höhe und nehme in deinem Leben Wohnung. Denn ich habe eine Leidenschaft für die Elenden und Armen. Sind wir offen, ihm zu begegnen? Sehen wir uns als die Armen? Sind wir heute Morgen als Bedürftige da, die wissen: Ich brauche seine Barmherzigkeit. Ich habe das jetzt nicht mehr richtig auf dem Schirm. Ich bin ja Reformierter von Hause aus. Wir haben keine Liturgie gehabt. Aber hier in der lutherischen Kirche, da gibt es ja diese Liturgie, wo ihr auch singt. Jetzt sind einige sicherlich von diesem Background noch, dass sie sich erinnern können. Kyrie eleison oder was? Herr, erbarme dich unser. Fangt der damit an, ne? Dreimal. Wo ich dachte: Wie genial ist das eigentlich? Das ist nicht eine hohle Form, wenn man wirklich den Gottesdienst beginnt und sagt: Erbarme dich unser, und wir kommen und wissen, wir brauchen Gottes Erbarmen, ohne dem geht's gar nicht. Also wir in unseren Freikirchen, wir haben so viel verloren, weil wir meinen, wir wären besser. Weil wir meinen, wir brauchen diese Traditionen nicht. Aber diese Traditionen sind mitunter, wenn sie mit Leben gefüllt sind, ganz wichtige Dinge, an die wir uns erinnern sollten. Herr, erbarme dich unser. Wir sind elend, wir kriegen unser Leben nicht alleine hin. Wir brauchen deine Gegenwart, deinen Lichtglanz, deine Herrlichkeit, da wo wir sind, auf den Aschenhaufen unseres Alltags. Erbarme dich unser. Und weil wir wissen, dass du ein Barmherziger bist, gedenke daran und handle. Ich führe das jetzt nicht mehr aus. Wer dann David mal im Psalm 91 nachliest, 51, da sagt er: Um deiner Barmherzigkeit willen, vergib mir meine Sünde. Der war am Ende nach dem Ehebruch. Der war in der Depression, der war körperlich ruiniert, geistig und saß auf dem Aschenhaufen seines Lebens. Herr, erbarme dich und vergib mir meine Sünde. Das ist die Grundlage, auf die wir kommen. Auch heute, gleich, wenn wir das Abendmahl feiern, wir brauchen Vergebung, jeder von uns. Herr, weil du barmherzig bist. Schaut mal rein in Daniel 9, wo er jetzt in die Gegenwart Gottes tritt und sagt: Ich komme nicht aufgrund meiner Gerechtigkeit, sondern aufgrund deiner Barmherzigkeit. Ich komme, weil du barmherziger Gott bist. Und dann beugt er sich vor Gott. Und dann bittet er für sein Volk. Er bittet für Erneuerung, für Rückführung nach Israel. Wir kommen auf dieser Grundlage und beten für uns, für unser Volk und diese Welt. Nicht, weil wir so gläubig jetzt sind, weil wir, es werden ja ganz viele Aktionen im Moment gemacht, nicht, weil wir jetzt die Richtigen sind, weil wir jetzt glauben wollen, weil wir jetzt eintreten wollen. Nein, Herr, wir kommen, weil du barmherzig bist. Bitte erinnere dich dran und heile diese Welt. Verändere diese Welt. Fang mit unserem Herzen an und mach bei Putin nicht Halt. Ne? Wir trauen dem Barmherzigen zu, dass er Menschen zur Umkehr bewegt. Wenn du in das Buch Jona reinschaust, dann ist da ein Prophet, der sich darüber beschwert, dass er sagte, ich wusste, dass du barmherzig bist. Und das hat mir schon vorher nicht gepasst, deswegen bin ich weggelaufen. Weil sich Ninive bekehrt, ein gottloses Volk, ein grausames Volk, bekehrt sich, tut Buße. Und der, der sich an dieser Stelle erstmal nicht bekehrt, ist der Fromme. Der sagt, die Menschen haben es doch nicht verdient. Wenn wir beten, lasst uns für Putin beten, lasst uns für die russische Armee beten, für die ukrainische Armee. Und die Führung dort. Und wer keine Hoffnung hat, ein Gott, wir haben einen Gott, der barmherzig ist. Und weil Gott barmherzig ist und weil er es damals gemacht hat, ganze Landstriche zu verändern, Herzen zu verändern, kann er es auch heute. Und wir bitten, Herr, gedenke an deine Barmherzigkeit. Handle. Ich mache Schluss. Mich hat es nochmal wieder neu bewegt, dass Gott sagt, meine Barmherzigkeit wird euch besuchen und er schickt Jesus. Ich lese mal gerade Lukas 1. Gott vergibt uns, weil seine Barmherzigkeit so groß ist. Aus der Höhe kommt das helle Morgenlicht zu uns, der verheißene Retter. Und dieses Licht wird allen Menschen leuchten, die in der Finsternis und Todesfurcht leben. Er wird uns auf den Weg des Friedens führen. Jesus ist gekommen, um denen ein Licht zu bringen, die im Dunkeln sind. Und er sagt, ich bin gekommen, um euch zu führen, unter meine Herrschaft zu nehmen, auf den Weg des Friedens. Das ist das, wozu Jesus gekommen ist. Und dann sagt er, ich bin gekommen, und er schaut sich Jerusalem und mich jammert. Dann sind sie wie Schafe ohne Hirten, zerstreut, in jämmerlichem Zustand. Und dann kommt der gute Hirte und lässt sein Leben, damit wir wieder Leben empfangen, Führung bekommen, Versorgung bekommen. Und wir singen gleich das nächste Lied von dem Hirten. Und ich möchte euch an dieser Stelle den Hirtenpsalm noch lesen, bevor wir das singen. Und Psalm 23 hier nach der Übersetzung von Roland Werner aus Das Buch. Etwas anders übersetzt, dass wir nochmal hinhören, das ist der gute Hirte, der aufgrund seiner Barmherzigkeit handelt. Er kommt, er sieht und was er sieht, empfindet er und er handelt. So singt David in dem Gotteslied, der Herr, mein Hirte ist er. Ist wirklich so betont, der Herr, er ist der Herr, er ist der, der sagt, ich bin da. Der Ich bin da, der ist mein Hirte. Und nichts wird mir fehlen. Und uns fehlt manchmal so viel in der Unruhe, in der Hetze. Nein, der Herr, der gute Hirte, der führt auf grüne Wiesen und lässt er mich lagern. Zu stillen Wassern führt er mich. Neue Kraft schenkt er meiner Seele. Er führt mich auf der Spur der Gerechtigkeit, getreu seinem Namen. Gehe ich auch durch die nachtschwarze Schlucht, fürchte ich doch kein Unglück, denn du bist mit mir unterwegs, du bist mit mir unterwegs. Dein Stock, dein Stab, sie geben mir Zuversicht, denn du bist da. Du deckst vor mir einen Tisch direkt vor meinen Gegnern. Du salbst meinen Kopf mit triefendem Öl, mein Becher ist randvoll. Nur Gutes und Freundlichkeit werden mich begleiten mein Leben lang und wohnen darf ich im Hause des Herrn, bis in die fernsten Tage. Wir singen. Wunderbarer Hirt.